Heute wird viel an die DEFA erinnert. Heute vor 75 Jahren wurde die Ostdeutsche Filmproduktionsgesellschaft gegründet. Also 1946, erstaunlich rasch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Was da passiert ist bei der DEFA mit all ihren Widersprüchen, das versteht man wahrscheinlich am besten, wenn man redet mit den Regisseuren und Schauspielerinnen und den ganzen anderen Beteiligten an dieser Filmgeschichte. Das hat mein RBB-Kollege Knut Elstermann getan. Und diese Gespräche, die kann man jetzt lesen in seinem Buch Im Gespräch. Knut Elstermann befragt ostdeutsche Filmstars. Und der Filmjournalist ist jetzt hier bei uns. Hallo Knut, sei willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Das sind jetzt Gespräche aus fast 30 Jahren, die du zusammengebracht hast für dieses Buch. Also auch ein Rückblick auf 30 Jahre Arbeitsleben von Knut Elstermann bei Radio Brandenburg, Radio 1, RBB Fernsehen und so weiter. Das Buch hältst du wahrscheinlich auch mit anderen Gefühlen in der Hand als andere deiner Bücher?
Das ist wohl wahr. Also es ist schon sowas wie eine persönliche Lebensbilanz, die jetzt natürlich zusammentrifft mit dem DEFA-Jubiläum. Und ich bin auch etwas erschrocken, gebe ich auch zu. Also 30 Jahre jetzt im Beruf und man begegnet sich da auch so selbst. Das sind ja alles Sachen, die dankenswerterweise in den verschiedenen Archiven aufgehoben wurden, im Filmmuseum Potsdam, hier im RBB, im MDR. Also ich habe nur mal angerufen, die hatten plötzlich alles. Auch erfreulich, auch überraschend. Und man begegnet sich selbst, staunt auch ein wenig, gebe ich schon zu. Also so Anfang der 90er, ich bin gerade 30 Jahre alt und da hat man ein Selbstbewusstsein, das mir heute eigentlich fehlen würde. Und da hatte ich viel mehr Ehrfurcht und Respekt, aber damals, da fragt man dann das unbefangen. Sagen Sie mal, Herr Bayer, wie war es denn bei der DEFA? Erzählen Sie doch mal. Also es ist schon erstaunlich. Muss auch so sein, glaube ich, wenn man jung ist. Aber ja, es ist nicht ganz frei von Peinlichkeit. Die eine oder andere Frage hätte ich gern verändert, aber das geht ja nicht. Es soll ja schon authentisch sein.
Und frühe 90er Jahre, das finde ich auch so besonders interessant. Das erste Gespräch ist, glaube ich, von 1992. Wenn ich mich an diese Zeit erinnere, da gab es viele, viele Berichte in den Zeitungen über Stasi-Verwicklungen von Menschen in der DDR. Aber sonst doch kaum Interesse war meine Wahrnehmung an alten Geschichten aus der DDR. Trotzdem hast du damals diese Gespräche geführt. Also war da bei dir ein anderes Interesse da damals?
Es war zum einen eine große Neugierde da bei mir. Das stimmt schon. Ich hatte ja schon so im Filmspiegel geschrieben. Es gab eine Filmzeitschrift. Aber so richtig ging es dann erst los. Als Filmjournalist konnte ich wirklich erst so richtig arbeiten ab 89, 90. War sehr neugierig auf diese Leute, die übrigens alle sehr offen waren. Das hat mich immer sehr gewundert, auch gefreut. Da sitzt jemand vor ihnen, da spüren die Ahnungslosigkeit, aber auch die echte Neugierde, das Interesse. Deshalb haben die sehr offen geantwortet, auch so berühmte Leute wie Frank Bayer oder Wolfgang Kohlhase, Heiner Karo. Und es gab auch bei dem Publikum ein großes Bedürfnis nach Gespräch. Also ich kann mich erinnern, in den 90ern gab es dann schon so eine sehr lange Gesprächsreihe im Filmmuseum Potsdam. Da sind auch Gespräche mit aufgenommen worden, die überrannt wurden. Also man hatte ein großes Bedürfnis danach. Mhm. Und wir wollen ja auch nicht vergessen, Frank, die Leute waren auch gedemütigt. Es war die Zeit der Massenentlassung, auch bei der DEFA. Ihr Werk wurde verachtet. Sie mussten sich ständig rechtfertigen für das, was sie gemacht haben. Das haben sie dann auch in diesen Gesprächen versucht. Deshalb freue ich mich jetzt übrigens so, dass dieser 75. Geburtstag in Deutschland so gefeiert wird. Ich gebe schon den ganzen Tag Interviews zu dem Thema und Leute rufen mich an. Ich bin ja nämlich wirklich kein Zeitzeuge, aber habe es eben doch ein bisschen begleitet. Für mich ist das fast so eine Art Wiedergutmachung für die Wunden, die damals geschlagen wurden.
Dein Buch, das beginnt mit einem Vorwort des Potsdamer Regisseurs Andreas Dresen, also dem Regisseur von Sommer vorm Balkon oder Halt auf freier Strecke oder Gundermann oder vielen, vielen anderen großartigen Filmen. Der hat jetzt als ersten Satz in diesem Vorwort geschrieben, interessanter Satz, eigentlich wäre ich ja auch ein DEFA-Regisseur geworden. Wie meint er denn das? Denn als er anfing, war die Geschichte der DEFA doch schon fast zu Ende.
Also nicht, als er studiert hat. Also er hat schon diesen Plan gehabt, bei der DEFA anzufangen. Das sollte sein Berufsbild werden. Er hat dort auch Praktikum gemacht in Babelsberg. Er war Meisterschüler bei Günter Reisch, also auch bei einem berühmten DEFA-Regisseur. Das war schon klar, das wird das Ziel sein. Irgendwann mache ich bei der DEFA Filme. Wir wissen, es ist anders gekommen. Dann kam die Wende. Also als er fertig war mit dem Studium, da war ihm die DEFA aber auch das ganze Land abhandengekommen.
Und würdest du sagen, hat Andreas Dresen heute noch etwas von einem DEFA-Regisseur?
Ich finde ja. Also er bekennt sich ja auch dazu, zu dieser Tradition. Übrigens nicht nur DEFA, sondern überhaupt osteuropäisches Kino, wo ich die DEFA dazuzählen würde. Also auch das polnische, ungarische, das sowjetische Kino ist ihm unheimlich wichtig. Diese Genauigkeit vielleicht auch in der Schilderung von sozialen Situationen, Menschen in ihrem Umfeld zu sehen und nicht einfach nur den einzelnen Star zu inszenieren. Er hat ja auch mit einigen großartigen DEFA-Schauspielern noch arbeiten können, mit Michael Gwistek, mit Kurt Böwe. Er hat sich schon auch ganz bewusst in diese Tradition hineingestellt und würde sich auch selbst so zu sehen, denke ich.
Und gibt es noch andere Filmleute, die heute arbeiten in dieser Tradition der DEFA?
Sicherlich schwierig, weil da müssten sie, glaube ich, insgesamt ein bisschen mehr kennen. Also ich denke, dass so vieles eben noch verschüttet ist und diese Schätze gehoben werden müssen. Aber es gibt ein interessantes Beispiel, weil du gerade fragst. Alice Agnes Kirchner ist eine Dokumentarfilmregisseurin, jetzt ja auch schon sehr erfolgreich, hat viele Filme gemacht. Die ist vor der Wende sogar nach Babelsberg gegangen, um da zu studieren, weil sie so ein Fan war der Dokumentarfilme von Jürgen Böttcher, von Volker Köppe, die Goldzoo-Filme. Es hat sie so inspiriert, dass sie gesagt hat, ich will da studieren. Jens Biesky, damals Rektor, machte das sogar möglich. War eine Sensation. Plötzlich kommt da jemand aus dem Westen und studiert da. Und sie zum Beispiel ist auch für mich eine Erbin gerade dieses wunderbaren Dokumentarfilms der DEFA, über die wir viel zu selten reden. Zum Glück habe ich im Buch ein paar Regisseuren mit aufgenommen, weil das ist auch ein fantastisches Erbe. Ja, vielleicht sogar manchmal interessanter als die Spielfilme. Also da macht sie nun weiter eine Frau aus dem Westen.
Und hier auf meinem Gesprächsplan steht auch noch DEFA-Dokumentarfilme, Helge Missewils, Winter AD. Kommen wir auch noch dazu. Mhm. Was ich jetzt gern, wo wir bei Andreas Dresen sind, bei seinem Vorwort, lese ich aber auch ein ambivalentes Verhältnis zu diesem sozialistischen Großbetrieb DEFA. Und darauf stößt man auch ganz oft, wenn man sich durch deine Gespräche mit DEFA-Stars oder DEFA-Mitarbeitern liest. Was ja auch kein Wunder ist, weil viele, die bei der DEFA waren, dann später die DDR verlassen haben. Wenn man an Jutta Hoffmann denkt, Manfred Krug, Winfried Glatzeder. Und den können wir mal kurz hören, was der sagt zur DEFA.
Da habe ich erst mal gemerkt, dass DEFA eine Verhinderungsanstalt ist. Und wenn man von außen mal kommt, dann kriegt man von dem allen nichts mit, was eigentlich in einem Betrieb von 2000 Leuten auch stattfindet. Also in der DEFA, in dem Zwang der Regisseure da zu sein, die über ihre Projekte ideologisch jahrelang gekämpft haben mit den einzelnen Gruppenchefs und der Direktion, das ist keine Freude gewesen. Das war Verhinderung von produktiver Arbeit.
Ja, diese ideologischen Kämpfe, auch die Behinderung oder Verhinderung von Filmen, wie stark sind die denn jetzt Thema in deinen Gesprächen mit den DEFA-Leuten?
Ja, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Er formuliert das hier sehr zugespitzt, aber auch brillant, finde ich. Also was er da sagt, ist absolut richtig. Und wir haben die ganze Ambivalenz der DEFA hier. Es hat auch immer was zu tun, Frank, finde ich, wie Leute darüber reden, wie es ihnen danach ergangen ist. Das muss man auch verstehen. Also wenn Menschen dann plötzlich mit 50 arbeitslos waren und nie wieder vielleicht einen Job bekommen haben im Filmgeschäft, dann sehen sie die DEFA sehr viel nostalgischer als zum Beispiel Corinna Harfouch, deren Karriere erst dann so richtig losging und die heute ein gesamtdeutscher Star ist. Sie sieht ja auch sehr kritisch auf die DEFA. Ich finde es übrigens auch absolut berechtigt, dass Menschen unterschiedliche Sichten darauf haben und habe in meinem Buch versucht, das auch abzubilden und auch so stehen zu lassen. Das müssen wir auch aushalten, dass es da ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich hoffe übrigens, dass sich dann so ein Gesamtbild ergibt. Und dann haben wir genau die Ambivalenz, von der Winfried Glatzeder gerade spricht. Festanstellung ist in kreativen Berufen sowieso immer etwas schwierig. Man konnte den Regisseuren damit auch Vorschriften machen. Sie bekamen zwar ihr Geld jeden Monat, aber man hat Heiner Caro zum Beispiel jahrelang einfach mal hingehalten. Er hat sich mit Projekten beschäftigt, wo die DEFA wusste, wird nie realisiert. Hauptsache, der gibt erstmal eine Weile Ruhe. Also das ist auch manchmal ein goldener Käfig gewesen, so kann man es beschreiben.
Und zum Gesamtbild der DEFA gehört auch etwas, woran man vielleicht nicht zuerst denken würde bei der DEFA, nämlich Komödien gab es aber auch. Und wir hören jetzt mal ein Lied aus einer frühen DEFA-Komödie, Auf der Sonnenseite, mit Manfred Krug.
Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Geh in die Sonne, dann wird alles gut. Und wenn dann mit der Sonne deine Laune untergeht, so freu dich auf den Abend, es wird nie zu spät.
Auf der Sonnenseite mit Manfred Krug, das stammt aus einem Film, der auch genauso hieß, Auf der Sonnenseite, aus dem Jahr 1961. Manfred Krug sieht man auf dem Cover des neuen Buches von Knut Elstermann im Gespräch. Knut Elstermann befragt ostdeutsche Filmstars. Daneben sieht man Corinna Harfouch. Das sind die beiden, die es aufs Cover geschafft haben deines Buches. Und du erwähnst auch zu diesem Lied, da gibt es doch diese, im Refrain diese Zeile, hin und wieder tut ein DEFA-Lustspiel gut. Deswegen wurde der Song auch zur inoffiziellen DEFA-Hymne.
Ja, kann man sagen. Es ist schön selbstironisch, weil wir wissen alle, also die Komödie, du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, das Musical, das war nicht unbedingt die Stärken. Das heitere Fach lag der DEFA nicht so sehr.
Und dieser Film von 1961, das war für Manfred Krug so der Beginn seines Daseins im Osten. Ja, was war das für ein Anfang?
Das ist ein wunderbarer Film übrigens. Also es ist auch nicht alles natürlich gut gealtert, aber der lohnt sich echt. Der hat so einen Charme und so einen Witz, weil Manfred Krug sich wirklich selber spielt. Das ist seine Geschichte. Stahlwerker, will ganz nach oben, landet dann in Leipzig, glaube ich, in einer Schauspielschule und spielt da völlig verrückt. Nichts funktioniert. Nebenbei macht er Musik und zwar wunderbar. Wir haben dieses tolle Lied gehört. Er war ein grandioser Sänger. Übrigens geschrieben von André Asriel. Und dieser Mann kam ja aus dem Exil, aus London, war Schüler von Hans Eisler übrigens und hat den Jazz in die DDR gebracht. Ein berühmtes Buch geschrieben, Jazz. Jeder Fan in der DDR hatte dieses Buch. Ich habe ihn auch noch kennenlernen dürfen. Er ist ja 2019 gestorben, fast 100-jährig, war schon hochbetagt und konnte sich daran erinnern, wie überrascht er war, dass dieser Mann, dieser Stahlwerker, der nie irgendwie Musik studiert hatte, so singen konnte und auch Klavier spielen konnte. Also Manfred Krug war auch ein musikalisches Genie, muss man vielleicht sagen. Jedenfalls ein ganz großes Talent. Und André Asriel hat ihn entdeckt für die Musik.
Und dieser Star Manfred Krug, das ist ja einer der wenigen, zu denen man das sagen kann tatsächlich, dass er sowas wie ein Star war. Wofür stand er eigentlich so für das Ostpublikum?
Also ich glaube, jeder spürte, wie authentisch der ist. Egal, was er spielte, es war immer auch ein Stück Manfred Krug dabei. Und das war so jemand, der ließ sich nie ganz vereinnahmen. Da blieb immer so ein Rest von Widerstand da, so von einer ganz starken Persönlichkeit. Auch dieses Proletarische, von dem ich gesprochen habe, war ja immer da. Dazu eben diese fantastische Stimme, diese tolle Musik. Also er war ja auf mehreren Ebenen für die Leute ein Star und hat uns begleitet. Und ich erinnere mich, wie schmerzlich das so war nach der Wende, als ich ihn dann zum ersten Mal interviewen durfte. Es ging dann doch ziemlich schnell. Da war er sehr rau und sehr abweisend. Ich habe das dann später verstanden, schreibe es auch im Buch. Er hatte diesen schmerzhaften Schritt ja getan. Er ist in den Westen gegangen, hat sein geliebtes Publikum verlassen und plötzlich sind wir alle wieder da und schmeißen uns an ihn ran. Ich erinnere mich noch, er sagte immer, also meine Platten, die kannst du alle wegschmeißen, ist alles Mist. Ich sage, nein, ich liebe diese Platten, die gehören zu meinem Leben. Du weißt bloß nicht, wer Ray Charles ist. Das ist alles Ersatz für den echten Ray Charles. Nebenbei bemerkt, wir wussten dann DDR sehr wohl, wer Ray Charles ist. Aber das war seine Haltung damals, hat sich dann zum Glück ein bisschen verändert.
Und das DEFA-Erbe hat er auch ziemlich in die Tonne getreten, oder? Ja. 95% sein unbrauchbare Sülze. Zitierst du ihn auch?
Ja, genau, es war bei einer Pressekonferenz. Das ist wirklich unglaublich. Hat er sich so in Wut hineingeredet. Das hat auch wehgetan, durchaus, denn ich finde das absolut nicht. Und gerade die Filme, die er gemacht hat, viele davon sind absolut großartig. Natürlich Spuren der Steine, der verboten wurde, aber auch König Drosselbart, einer der schönsten Märchenfilme der DEFA, wo er auch mit viel Ironie und Witz diesen König spielt. Wunderbarer Film. Aber wie gesagt, ich war durchaus verstanden, woher diese Haltung kam. Es hat sich später verändert. Er war gerade so in den letzten Jahren, und mein Interview, was im Buch ist, ist nicht lang, war aber eines der letzten, was er noch gegeben hat, sehr viel milder und hat mit sehr viel mehr Nettigkeit und einer anderen Freundlichkeit auf das zurückgesehen, was er in der DDR gemacht hat, weil er es auch als Versuch empfunden hat, auch diese Filme als Versuch empfunden hat, in die Gesellschaft einzugreifen, die Gesellschaft zu verändern.
Jetzt, also der Star Manfred Krug, wie ist das überhaupt mit dem Starsein gewesen in der DDR? Du hast das ja in den Titel genommen, also DEFA-Stars, ja. Aber es heißt zum Beispiel von Dagmar Manzel, bis heute großartige Schauspielerin, dass sie immer stolz drauf gewesen sei, einen Facharbeiterabschluss als Schauspielerin zu haben. Und also das hat ja nun gar nichts mit Star und Glamour sein zu tun. Sahen die sich als Stars?
Überhaupt nicht. Also ich gebe zu, dass dieser Titel auch vom Verlag gewünscht war, dass man die Stars da nennt, ist auch völlig in Ordnung, warum nicht Oststars, aber eigentlich widerspricht es sich ein bisschen, weil du hast völlig recht, sie sahen sich überhaupt nicht als Stars, das war eher verpönt, das war ein Begriff aus dem Westen, das war auch mit Boulevard verbunden und mit dem roten Teppich und bis heute, du hast es gesagt, ist es bei Leuten wie Dagmar Manze so, dass sie bei einer Filmpremiere, wenn sie da vielleicht die Hauptrolle spielt, lieber am roten Teppich vorbeigeht und nicht direkt drüber geht, weil man sich anders sieht, man sieht sich als Künstler, Künstlerin, das hat mich auch sehr beeindruckt übrigens, weil du vorhin gefragt hast, wie ich das Buch heute so sehe in die Interviews, ich habe erst jetzt verstanden, dass das eigentliche Zuhause für diese Schauspieler und Schauspielerinnen das Theater war. Die waren alle fest an einem Theater, meistens natürlich hier in Berlin. DEFA war nicht unwichtig, aber eigentlich war es die Theaterarbeit. Und wir wissen alle, Theaterschauspieler arbeiten so lange an der Rolle, so intensiv, so analytisch, können so klug darüber reden. Das ist Teil ihrer Existenz. Das haben sie alles mitgenommen in die DEFA hinein. Deshalb sind die ja auch so großartig in vielen DEFA-Filmen. Aber die sahen sie nicht als so glamouröse Stars, sondern als ehrliche Arbeiter eben auf der Bühne oder vor der Kamera.
Wer jetzt schon mal von der DEFA gehört hat, der hat wahrscheinlich von eben einem Manfred-Krug-Film gehört, Spur der Steine hast du erwähnt, oder von der Legende von Paul und Paula oder von Solo Sunny. Um die Filme geht es eigentlich auch in jedem Rückblick auf die DEFA. Ja. Wo wir so einen Fachmann wie dich hier haben, können wir ja auch mal über andere DEFA-Filme reden, andere herausragende. Und einer deiner Stars, die Schauspielerin Jutta Hoffmann, die sagt in ihrem Gespräch mit dir über den Film Die Schlüsse, ich zitiere sie mal, ich versteige mich und sage, der beste Film, den die DEFA gemacht hat.
Ja.
Also, der beste Film, den die DEFA gemacht hat, das ist eine Ansage, dieser Film von Egon Günther. Was sagst du dazu?
Es ist auf jeden Fall einer der besten. Ich glaube, sie steigert sich immer weiter. Das war ein Gespräch im Filmmuseum Potsdam. Sie sagt irgendwann nochmal, es ist einer der besten Filme der Welt oder der beste Film der Welt überhaupt. Er ist für sie wahnsinnig wichtig, auch für mich. 1974 ist dieser Film entstanden von Egon Günther. Und ja, du hast die wichtigen Filme genannt oder einige. Die sind natürlich oft auch sehr konventionell. Also die Erzählweise der DEFA war meistens sehr konventionell. Es gab auch eine Dramaturgieabteilung, die dann genau hingesehen haben, dass das alles auch so im Rahmen bleibt. Egon Günther ist die große Ausnahme, also einer der wenigen, die auch revolutionär waren, die Erzählweisen gebrochen haben, die mit Sprüngen gearbeitet haben. Gerade in Die Schlüssel ist ja die Reise eines jungen Paares, Jackie Schwarz und Jutta Hoffmann, nach Polen. Das beginnt mit einer Prozession und zwar ganz dokumentarisch aufgenommen. In der DDR, im Kino in der DDR, eine katholische Prozession eröffnet einen Film. Unglaublich. Da gibt es Interviews. Ja, plötzlich Leute mal interviewt da mittendrin oder einen ganz abrupten Tod der Heldin, den man nicht verarbeiten kann, wo man weiß, gar nicht, passt jetzt gar nicht zur Geschichte, was ist da geschehen? Ein Auftritt von Czesław Niemen, von diesem wunderbaren Bluesänger aus Polen. Also dieser Film besteht aus lauter Zumutungen, aber gerade diese Zumutungen machen ihn nach wie vor ganz frisch und zu einer großen Ausnahme. Insofern verstehe ich gut, dass Jutta Hoffmann, die ja mit ihm viele wichtige Filme gemacht hat, diesen Film ganz besonders liebt.
Und gleichzeitig hat er was ganz Leichtes, hin- und herspringendes, Freies, dieser Film, fand ich beim Anschauen. Und wir können uns mal anhören, was Jutta Hoffmann da selbst sagt über ihre Figur in dem Film und einen Monolog, in dem diese junge Frau über sich selbst spricht.
Der Knackpunkt ist ja der, dass jetzt es eine Lösung gibt für den Quatsch, den ich davor immer gespielt habe. Weißt du, ich spiele ja ein Mädchen, das so geradeaus. Und jetzt erfährt man in diesem Monolog, dass die ihre Lage erkennt. Und das finde ich so das spannendste Ding an dem Film. Plötzlich spricht jemand und sagt, was alle denken, die ist ein bisschen so. Und das ist so ein wichtiger Punkt im Leben, dass man seine Lage erkennt. So, die verhält sich so, wie sie glaubt, in den Augen des Partners sein zu müssen. So verhält die sich. Und dann sieht man, dass sie alles ganz gut weiß und empfindet und ja, so ein ganz toller, lebendiger Mensch ist. Und deshalb müsst ihr auch alle weinen, wenn sie stirbt.
Das ist wohl wahr. Das greift einen tief an, wenn ihre Figur da stirbt in diesem Film. Also Jutta Hoffmann über ihre Figur in Die Schlüssel, dem Film von Egon Günther. Ich habe da sehr gestaunt, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe. Das ist gar nicht lange her, dass es so einen freien, spielerischen, avantgardistischen Film gab in der DEFA-Geschichte. Gibt es eigentlich andere solche Filme, wo es dir so geht, wo du denkst, erstaunlich, dass das da entstanden ist?
Also bei dem geht es mir immer wieder so, weil es auch Nouvelle Vague, ein bisschen französisch wirkt, dieser Film, ne? Gar nicht so sehr deutsch oder ostdeutsch, ist es wirklich großartig. Aber ich denke auch an so jemanden wie Ulrich Weiß, der vielleicht sogar eher eine tragische Erscheinung ist, weil er hatte einige ganz experimentelle, ganz mutige Filme gemacht. Im Buch ist ja Uwe Kokisch, der die Hauptrolle gespielt hat in Dein unbekannter Bruder, also ein antifaschistisches Thema. Das war normalerweise bei der DEFA doch eher eine sichere Bank. Nicht, da herrscht ein Konsens, da hat man vielleicht konfliktfreier arbeiten können. Hier nicht, weil er erzählt von Angst, von Einsamkeit, von Verrat, von Betrug auch. Das waren alles Themen, die waren den Oberen nicht unbedingt geholfen. Sie wollten sich auch als Helden feiern lassen des Widerstands. Also dieser Film unterläuft auch diesen Heldenmythos. Ist ganz eindrucksvoll, erinnert manchmal so in den Bildern an Fassbinder. Für Ulrich Weiß war es dann sehr, sehr schwierig, weiter Filme zu machen. Dieser Film sollte nach Cannes gehen, hatte eine Einladung, wurde aber nicht geschickt. Also er durfte dann nicht gezeigt werden. Das sind dann durchaus auch tragische Lebenswege, die im Buch eine Rolle spielen. Aber es gab immer wieder Leute, die versucht haben, auch anders zu erzählen, erfrischend zu erzählen, das Kinoerzählen neu zu erfinden.
Und ein auch erstaunlicher Film, der allerdings jetzt wiederum sehr bekannt ist, jedenfalls bei allen, die mal von der DEFA gehört haben, auch ein sehr direkter, rauer, ehrlicher Film ist Solo Sunny von Konrad Wolf als Regisseur und Wolfgang Kohlhase als Drehbuchautor. Und so redet da die Solo Sunny.
Ich schlafe mit jemandem, wenn es mir Spaß macht. Ich nenne Eckenpinkler einen Eckenpinkler. Ich bin die bei den Tornados rausgeflogen ist. Ich heiße Sunny.
So, zack, da ist sie da, die Solo Sunny. Und wir hören mal den Titelsong aus diesem Film.
Red, the sun is rising red, and all my love you'll get when you will come and stay someday. Let me sing that song of the golden girls and the men so strong. Merry old song.
Die Jazzsängerin Regine Dobberschütz mit dem Titelsong aus dem DEFA-Film Solo Sunny. Die DEFA wurde heute vor 75 Jahren gegründet. Und heute erscheint im Bebra Verlag das Buch Im Gespräch. Knut Elzermann befragt ostdeutsche Filmstars. Knut Elzermann haben wir zu Gast hier auf RBB Kultur. Und du sagst in diesem Buch auch, wenn du irgendwo nur einen DEFA-Film vorstellen dürftest, das würde immer Solo Sunny sein. Ja. Also das ist dein bester DEFA-Film?
Ja, absolut. Also ich werde oft gefragt natürlich, ne? Also wer ist der beste, der schönste Film? Ich finde den, weil der einfach auch gut gealtert ist. Wenn man den heute sieht, das Einzige, Leute haben keine Handys, aber alles andere könnte so auch heute stattfinden. Diese Suche dieser jungen Frau, dieser Sängerin nach sich selbst, der Weg aus einer Welt der Kompromisse hin zu einer eigenen Welt, das ist alles absolut in dieser Welt auch noch bedeutsam. Und es wird ja auch dieser Film immer wieder den Studierenden an einer Filmuni, Babelsberg, die ist ja nach Konrad Wolf benannt, gezeigt. Und die merken, ja, das ist eigentlich unser Leben. Das ist das, was auf uns zukommen wird. Also das finde ich an diesem Film so schön und so bemerkenswert. Auch dieses Lied, was wir gerade gehört haben. Das ist so schlicht und so einfach. Man hört es sich aber nie über. Vielleicht gerade deshalb. Regine Dobberschütz singt das so schön. Übrigens sollte ursprünglich Veronika Fischer das singen. Das war immer geplant. Aha. Bis mal jemand gesagt hat, völlig zu Recht, das geht nicht. Das merken die Leute. Die ist so berühmt. Die Stimme erkennt man. Man brauchte diese junge Sängerin, die noch niemand so richtig kannte. Und wenn man das Lied mal sich ganz genau anhört, was ich auch so faszinierend finde, Günter Fischer hat das ziemlich schnell dann geschrieben, hat lange gesucht danach und dann hatte er die Idee, das Klavier ist ja so leicht verstimmt. Das ist auch nochmal verstärkt. worden. Das soll auch so dieser Prenzlauer Berg sein, so diese etwas angeschlagene, ranzige Hinterhofwelt. Da darf das Klavier auch nicht wie ein Bechsteinflügel klingen. Also an all diese Dinge hat man gedacht, das ist eben großartig.
Dieses Buch, das ist ein sozusagen indirektes Knut-Elzermann-Porträt über die Fragen und die Antworten, die du dann bekommst. Aber es ist auch ein direktes Porträt, weil du auch erzählst von deiner Geschichte mit den DEFA-Filmen. Auch davon, wie das eigentlich angefangen hat bei dir. Nimm uns doch mal mit. Wie ging es los mit dir und der DEFA?
Also als früher Kinogänger, als kleiner Junge in den 60er Jahren, gab es ja nicht dieses Riesenfilmangebot wie heute. Also man sah sehr viel weniger Filme immer wieder. Auch im Fernsehen übrigens liefen die ja, also im Kinderfernsehen. Und ich habe dann sehr früh angefangen, natürlich sehr viele Filme zu sehen. Und bevor ich zum Beispiel einen echten Western gesehen habe aus Hollywood, kannte ich all die Filme mit Gojko Mitic. Oder bevor ich ein richtig schönes Filmmusical gesehen habe, West Side Story oder so, kannte ich Heißer Sommer. Also für mich war das immer, ja, das eigentliche Kino. Das war auch eine Einführung in die Genre. Da habe ich begriffen, was Kino ist. Und wenn man so einen Film wie einen kleinen Muck, ich sag mal, vielleicht 50 Mal sieht, irgendwann hat man das drauf und sieht dann genauer hin.
50 Mal?
Und ich schätze so. Das sind so, ja, grobe Schätzungen. So insgesamt. Dann nehme ich jetzt aber die heutige Zeit auch mit. Aber dann hat man so einen Blick dafür vielleicht irgendwann mal, wie ist das eigentlich gemacht? Wie ist das hergestellt worden? Ist ja hochinteressant. Wo steht die Kamera? Warum guckt der kleine Hauptdarsteller plötzlich aus Versehen in die Kamera, was er zweimal tut in diesem Film übrigens? Also das sind so Einführungen vielleicht gewesen in Film. Und DEFA war für mich identisch mit Kino. Es ging, glaube ich, vielen Leuten so. Das war auch nicht immer unproblematisch. Irgendwann natürlich verändert man sich. Und dann musste die DEFA, wie bei allen anderen, auch ein Misstrauen überwinden oft. Dann war dieser Satz, das wollen wir nicht vergessen, toller Film, obwohl er von der DEFA ist. Das ist viel durchaus manchmal. Also die DEFA musste auch gegen die Konkurrenz kämpfen von Filmen, die es ja gab in der DDR, aus Tschechien, aus Polen, aus Ungarn, natürlich aus den USA, Frankreich, Italien. Das waren ja alles Filmländer, die uns was bedeutet haben. Also der Stand der DEFA war nicht mal ein einfacher. Darf man auch nicht vergessen.
Ich würde mal einen Moment noch bei den DEFA-Kinderfilmen bleiben, weil das ja auch ein ganz wichtiges Kapitel ist. Ja. Ein Viertel der Jahresproduktion soll für die Kinderfilme reserviert gewesen sein bei der DEFA. Und einer der ganz bekannten ist Moritz in der Litfaßsäule von Rolf Lusansky, der hat das Drehbuch dafür geschrieben, nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Christa Kosik. Und wir hören mal rein in diesen Film.
Bist du ein glücklicher Mensch?
Glück? Oh, Glück ist vielleicht schon, dass man lebt.
Und damals, als du weggelaufen bist?
Damals? Ich hatte immer so eine Sehnsucht nach der Welt. Deshalb habe ich verschiedene Berufe ausprobiert. Zirkus, Schiffer, Koch, Heizer, Holzfäller, Fernfahrer, Leuchtturmwärter.
Leuchtturmwärter?
Ja, da träumt er sich weg zum Leuchtturm, der Moritz. Ein anderer berühmter Kinder- oder Märchenfilm ist ja richtig zum Kultfilm geworden, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ne? Was würdest du sagen, Knut, was ist denn die Qualität von solchen Kinderfilmen?
Also das, was ich vorhin gesagt habe, was auch ein Nachteil war, also diese Festanstellung, diese Studiestrukturen, die ja ganz starr waren, waren hier ein großer Vorteil. Du hast es gesagt, es war ein sozialistischer Planbetrieb und es wurde wirklich geplant. 4 bis 5 Filme mussten für Kinder sein. Das war eine Vorschrift, das wurde auch gemacht. Das heißt also, die Regisseure, die Autoren, Autorinnen hatten unendlich viel Zeit, konnten auch Kinder casten, konnten ihre Stoffe entwickeln. Über einen langen Zeitraum haben sich auch spezialisiert. Auch das ist was Besonderes. Rolf Losansky war ein Mann für Kinder- und Jugendfilm. Christa Goschek hat wunderbare Filme geschrieben. Übrigens dann auch für Jugendliche. 7 Sommersprossen wollen wir nicht vergessen, einer der größten Hits. Und man konnte auch im Gewand des Kinderfilms, Moritz in der Litfaßsäule ist ein gutes Beispiel dafür, sogar freier und offener erzählen als manchmal so in den Filmen für Erwachsene. Das ist nämlich ein sehr ernster Film. Der kleine Junge kommt aus einer völlig überforderten Familie, sehr groß, alle arbeiten, haben keine Zeit für ihn. Deshalb flieht er ja in diese Litfaßsäule. Da wiederum wohnt die Katze. Und was ist die Katze? Alkoholikerin. Ganz eindeutig. Es wird richtig viel getrunken. Ein Problem, was man natürlich auch kannte. Also hier im märchenhaften Gewand wurde etwas erzählt, was in manchen Familien sicherlich ein großes Problem war. Das ging im Kinderfilm. Und ich muss sagen, das ist übrigens, weil du vorhin nach Tradition gefragt hast, besonders tragisch, dass diese Tradition vollkommen abgebrochen ist, dass es die nicht mehr gibt. Deutschland ist heute ein Entwicklungsland, wenn es um ernsthafte Filme für Kinder geht. Das war bei der DEFA wirklich anders.
Jetzt haben wir bisher nur über Spielfilme gesprochen. Es gibt aber ein genauso interessantes Kapitel mit den Dokumentarfilmen der DEFA. Über die reden wir gleich. Und hör mal vorher einen Song aus einem Musikdokumentarfilm der DEFA. Flüstern und Schreien, sehr wichtiger Film, späte 80er Jahre in der DDR. Den Song Ein Käfer auf dem Blatt von der Band Die Zöllner.
Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Blatt haut man ab, den Käfer latscht man platt. Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Ein Blick in der Stadt, was ist das schon? Die Stadt ist so satt und den Blick streift man schnell ab.
Ein Käfer auf dem Blatt, ein Stück von der Band Die Zöllner. Den hört man auch in dem DEFA-Dokumentarfilm Flüstern und Schreien. Wir reden hier über die DEFA 75 Jahre nach ihrer Gründung mit Knut Elstermann. Flüstern und Schreien, 1988 ist er in die Kinos gekommen. Wie erinnerst du dich an die Wirkung dieses Films?
Ein großes Signal. Also es war auch befreiend, diesen Film zu sehen. Plötzlich kamen erstmal die ganzen Musiker natürlich zu Wort und man hörte die tolle Musik. Aber es ging ja nicht nur darum, es ging auch um die Fans. Punker, Punkerinnen waren plötzlich sich da zu sehen. Es war ein Tabu. Natürlich gab es die, logischerweise. Es ging auch um betrogene Hoffnungen, um Hoffnungslosigkeit. Also für mich war das ein ganz ehrlicher, aufregender Film und auch ein Film, der signalisierte, hier ist irgendwas in Bewegung. Ansonsten hatte man das Gefühl, bleierne Zeit, ne, die der aber zu betoniert. Aber solche Filme waren Zeichen der Hoffnung und so wurden sie auch gesehen.
Ich habe einen anderen DEFA-Dokumentarfilm auch aus diesem Jahr, 88, vor einiger Zeit wiedergesehen, nämlich Winter AD von Helke Misselwitz. Sie hat ja Frauen zu ihrem Leben befragt in diesem Film und ich habe jetzt beim Wiedersehen gestaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit erstens diese Frauen überhaupt erzählen, also sich vor eine Kamera stellen und von sich reden und wie sie sich eben in diesem Erzählen als ganz eigenständige und eben nicht von Männern abhängige Frauen zeigen. Wie schaut denn Helke Misselwitz, als du mit ihr gesprochen hast, wie schaut sie auf diesen Film zurück?
Ja. Also dieses Gespräch habe ich übrigens neu geführt für dieses Buch. Ich wollte unbedingt, dass Helke da mit ihrem großartigen Film vorkommt und genau über diese Themen sprichst, die du gerade angedeutet hast. Also sie sieht natürlich mit Stolz auf diesen Film. Sie weiß auch, dieser Film war ein Signal. Das war ein Signal der sich ankündigenden Wende. Und ich weiß noch, ich habe den im Kino Toni gesehen. Schwarz-Weiß ist ja dieser Film. Und so ehrlich, eine Reise durch die DDR. Es gibt ja immer wieder dieses Bild der Schienen und der Züge. Die Leute sind rausgegangen schweigend. Man hat nicht diskutiert plötzlich über diesen Film, sondern es war wie so eine stumme Demonstration der Ergriffenheit. Man spürte, ja, endlich werden diese Dinge ausgesprochen. Endlich redet man über das, was wir jeden Tag erleben. Und hier wird sich was ändern. Es wird etwas passieren. Und das war ja dann auch so. Und ich bin auch nach wie vor sehr dankbar über dieses Erlebnis, diesen Film damals so gesehen zu haben. Und weiß auch, dass er nach wie vor ein ganz wichtiges Dokument ist für die Situation von Frauen. Also der hat auch noch Gültigkeit, finde ich.
Das würde ich auch unbedingt sagen. Wobei man jetzt bei dem Thema DEFA Frauen auch sagen muss, also dieser Film, dieser Dokumentarfilm zeigt starke Frauen. Ja. Wenn man jetzt in die Geschichte der DEFA schaut, Frauen in starken Positionen, zum Beispiel als Spielfilmregisseurin, gab es so gut wie nicht, ja, oder?
Also es war ein Männerbetrieb, muss man ganz klar sagen. Auch im Buch sind viel zu viele Männer, finde ich. Ich hätte gerne mehr Frauen noch drin gehabt, aber es ging einfach nicht, weil Männer hatten da das Sagen, das ist völlig richtig. Es gab auch merkwürdigerweise bei den Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, außer Helke Misselwitz, kaum Bewusstsein dafür. Also die DDR war da schon nochmal anders strukturiert. Die Frauen haben gearbeitet, es war selbstverständlich. Es gab nicht dieses Bewusstsein dafür, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn es fast nur Regisseure gibt und auch die Studiobosse immer Männer sind. Das hat sich jetzt sehr verändert, zum Glück, wie wir wissen. Und die Frauen kämpfen, gerade in der Filmbranche ja auch für eine Quote 50-50. Da ist viel in Bewegung geraten. Aber man muss es ganz klar sagen, die DEFA war ein Männerbetrieb. Allerdings, und das ist wieder ein interessanter Widerspruch, sind auch Filme entstanden über sehr interessante und sehr starke Frauenfiguren. Mhm. Solo Sunny haben wir ja schon genannt.
Ich würde jetzt gern noch... Ich kann noch einen Film ansprechen. Mhm. Die Vorbereitung dieses Gesprächs war eine Qual, weil ich mich so entscheiden musste, was können wir hier besprechen. Und ich habe mich noch für einen entschieden, der auch in so einem unglaublichen historischen Moment aufgetreten ist, nämlich am 9. November 1989, also Tag des Mauerfalls. An dem Abend hatte ein ganz wichtiger DEFA-Film seine Premiere, nämlich Coming Out. Der erste Film, in dem tatsächlich offen über Homosexualität in der DDR geredet wurde. Ein Film von Heiner Karo. Wie erzählen denn die Beteiligten von dieser Filmpremiere am Abend des 9. November 89?
Was für ein Zusammentreffen, finde ich auch nach wie vor unglaublich. Ne? Also das kann man gar nicht besser inszenieren. Und wir haben so eine schöne Tradition, alle 5 Jahre treffen wir uns im International mit den Protagonisten. Heiner Karo lebt ja leider nicht mehr, und reden über den Film. Ich sagte, da kommen Leute hin, die haben noch ihre Eintrittskarte von damals, weil es sie so erfreut hat. Das war auch wirklich ein Coming-out. Der Sonntagsclub ist dann so in Folge aus der Premiere gegründet worden. Die Schwulenbewegung kam erst in die Gänge.
Und also Sonntagsclub, ein Ort für schwul-lesbisches Leben in Berlin.
Also es war so toll, auch dass der Film nicht untergegangen ist. In der Zeit sind andere wichtige Filme wie Die Architekten, einer der ehrlichsten DEFA-Filme überhaupt, vollkommen untergegangen, hat kein Mensch gesehen. Aber dieser Film Coming Out hat Filmgeschichte geschrieben, er hat den Silbernen Bären dann gleich bekommen bei der Berlinale, den Teddy, also den schwul-lesbischen Filmpreis. Und alle Beteiligten wissen, das war eine Sternstunde ihres Lebens. Im Buch ist er durch Kummer zu sehen und zu hören, und natürlich Matthias Freihof. Diese Gespräche habe ich da abdrucken lassen mit den beiden Hauptdarstellern, für die das ja auch eine Wende in ihrem Leben war. Das war ganz klar. Also endlich können wir auch unser eigenes Leben spielen. Heiner Karo ist an die originalen Orte gegangen, also dort, wo die Schwulen sich getroffen haben, in die Clubs, es gab ja keine offiziellen Clubs, aber in die Gaststätten, wo man sich traf. Er hat das alles aufgenommen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, DEFA war manchmal etwas konventionell, für ihn trifft das auch nicht zu. Er ist der große Meister der Emotionen. Er hat seine Darsteller, auch Darstellerinnen, ins Radikale hineingetrieben. Das war auch manchmal sehr, sehr hart. Aber dadurch entstehen diese großen emotionalen Leistungen. Und gerade dieser Film gehört für mich zu den besten DEFA-Filmen. Ich sehe ihn auch immer wieder gern, alle 5 Jahre auf jeden Fall. Und denke dann auch, ja, der ist wirklich auch sehr, sehr gut gealtert. Und die Themen liegen nach wie vor auf der Straße, sind nach wie vor wichtig.
Ich muss zugeben, dass ich den Anfang des Films, ich habe ihn gerade wieder gesehen vor ein paar Tagen, mit der Hand vor den Augen gesehen habe, weil da wird gezeigt, wie einem jungen, verzweifelten jungen Mann der Magen ausgepumpt wird. Und das wurde
real.
Wurde real inszeniert.
Der das ist Dirk Kummer. Genau,
Dirk Kummer. Den Schlauch in den Magen geschoben bekommen für diese Szene.
Da kannte Heiner Karo nichts. Das sollte dann auch echt aussehen, und so sieht es ja auch aus.
Und wirkt echt. Und wir hören mal rein. Nicht diese Szene, das ersparen wir uns an dieser Stelle. Eine andere Szene aus Coming Out.
Aber irgendjemand muss doch wissen, wie der heißt und wo der wohnt.
Hier weiß keiner, wie der andere heißt. Hier ist jeder allein. Und jeder hat Angst.
Ein Stück aus Coming Out, dem Film von Heiner Karo. Du schreibst auch in deinem Buch, Knut, dass der Film inzwischen zu einer Art Klassiker des queeren Kinos geworden ist und in ganz vielen Ländern auf der Welt gesehen wird. Was macht diesen Film aber jetzt auch für andere so wirksam?
Also man darf auch nicht vergessen, es ist einfach auch eine schöne Liebesgeschichte. Also diese schwule Liebesszene, die es da gibt, die ist so zärtlich und so sinnlich, das sieht man auch nicht alle Tage im Kino, auch nicht in diesem Bereich, also von schwul-lesbischem Kino. Das war besonders die Emotionalität, die wunderbaren Darsteller. Übrigens auch Dagmar Manze wollen wir nicht vergessen, sie spielt ja die Frau des Lehrers, der sein Coming-out hat. Das ist eine ganz schwierige Rolle, also die zurückgelassene, die vielleicht auch betrogene Frau, mit so viel Würde zu spielen. Ganz wenige Auftritte hat sie nur. Es ist so zärtlich, wie sie ihn immer wieder ansieht. Also dieser Film Film hat seine filmische Qualität, aber er hat eben auch diese Bandbreite von Themen. Ich fand das damals, übrigens beim ersten Mal sehen, auch fast etwas zu viel. Also es geht ja auch um Neonazis in der DDR, auch bis dahin Riesentabu. Es geht um die Diskriminierung von Schwulen und Lesben in der Nazizeit und in der DDR. Das wird alles mit verhandelt und wie gesagt, ich fand es damals etwas viel. Heute weiß ich aber, wenn man so einen Film plötzlich endlich machen kann. Und Heiner Caro hat 7 Jahre dafür gekämpft. Er hat sein ganzes Gewicht hineingeworfen. Er war Akademiemitglied. Er hat gesagt, ich höre jetzt hier wirklich auf, wenn ich diesen Film nicht endlich machen kann. Wenn man das endlich machen kann, dann packt man auch wirklich alles rein, was man seit 7 Jahren sagen will.
Das kann man verstehen. Diesen Film Coming Out, der steht übrigens gerade in der ARD Mediathek, kann man sich ganz direkt anschauen. Jetzt haben wir hier über einige DEFA-Filme gesprochen. Das sind mehrere Tausend, die insgesamt entstanden sind. Winter AD, den Dokumentarfilm haben wir besprochen. Moritz in der Litfaßsäule, die Schlüsse. Jetzt noch eine Chance zum Schluss, Knut. Die 3D-Verfilme, die wir jetzt nicht erwähnt haben, die wir sehen sollten.
Die wir noch nicht erwähnt haben. Ja. Also das ist eine interessante Frage. Ich hatte mich jetzt irgendwie vorbereitet, die alle nochmal zu wiederholen. Also ich finde, auf jeden Fall sollte man sehen, Der Aufenthalt mit Sylvester Groth. Gestern im Tatort habe ich ihn wieder gesehen. Was für ein wunderbarer Schauspieler. Romanverfilmung Hermann Kant, da geht es eben nicht um die Opfer, sondern um die Täter. Es geht darum, wie ein junger Mann seine eigene Schuld aus dem Zweiten Weltkrieg Schritt für Schritt begreift. Ganz streng gebauter, toller Film von Frank Beyer. Dann würde ich nehmen Das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Plato von Siegfried Kühn, den kennt kaum jemand. Das ist aber auch Teil der großen Retrospektive von RBB und MDR. Ein Bahnwärter, Fritze Marquardt spielt ihn, dieser eigenwillige, schrullige, tolle Theatermann, der verliert seinen Job. Also plötzlich wird elektrifiziert und er muss was Neues machen. Und das ist so witzig erzählt, auch so mit Stummfilmzügen. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ja, und bei dem dritten Film, den ich mit hineinnehmen würde, das ist jetzt überhaupt nicht überraschend, das ist auch kein Geheimtipp, aber ich finde, es muss immer wieder sein, Jakob der Lügner. Mhm. Die einzige Oscar-Nominierung der DDR, dieses ergreifende Buch von Jurek Becker, ein Meisterwerk schon als Roman, aber auch dieser Film über das Leben im Ghetto, der hat uns so beeindruckt. Das war auch ein Blick auf jüdisches Leben, war ja auch nicht alle Tage in der DDR Gesprächsthema. Und ich sage immer, wir wissen nicht, wie Kunst wirklich wirkt. Klar, kann man es nicht nachweisen. Aber ich denke mir, dass in meinem Leben rechtes Denken niemals eine Rolle gespielt hat und niemals spielen wird, dass ich da vollkommen immun gegen bin, hat auch mit solchen Filmen zu tun. Ist übrigens eine ganz selbstverständliche Haltung, denke ich mir, die man haben sollte. Aber die muss ja irgendwie auch entstehen. Mhm. Und die entsteht logischerweise auch durch Kunst und nicht zuletzt durch Filme wie Jakob der Lügner.
Jakob der Lügner, dieser Plato-Film, den kompletten Namen habe ich mir nicht gemerkt.
Das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Plato.
Okay. Übe ich für die Zukunft und Der Aufenthalt. Das waren jetzt noch die 3 dringenden Empfehlungen von Knut Elstermann. Zum Schluss, heute vor 75 Jahren wurde die DEFA gegründet. Heute erscheint das Buch Im Gespräch. Knut Elstermann befragt ostdeutsche Filmstars im Bebra Verlag. Ich danke sehr für diesen Ritt durch die DEFA-Geschichte.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.